Wir kommen heute zu Sonntag 40 im Heidelberger Katechismus. Das ist Seite 44 in unserem Gemeindebuch. Sonntag 40, da geht es um das sechste Gebot. Das Gebot, du sollst nicht töten. Wir wollen zuerst darauf hören, was sagt der Heidelberger Katechismus, wie legt er das aus, und dann noch einiges dazu hören. Sonntag 40, Frage 105. Was will Gott im sechsten Gebot? Ich soll meinen Nächsten weder mit Gedanken noch mit Worten oder Gebärden, erst recht nicht mit der Tat, auch nicht mit Hilfe anderer schmähen, hassen, beleidigen oder töten. Ich soll vielmehr alle Rachgier ablegen, mir auch nicht selbst Schaden zufügen und mich mutwillig in Gefahr begeben. Darum hat auch der Staat den Auftrag, durch seine Rechtsordnung das Töten zu verhindern. Redet dieses Gebot allein vom Töten? Nein. Gott will uns durch das Verbot des Tötens lehren, dass er schon die Wurzel des Tötens, nämlich Neid, Hass, Zorn und Rachgier hasst, und dass solches alles in seinen Augen ein heimliches Töten ist. Haben wir das Gebot schon erfüllt, wenn wir unseren Nächsten nicht töten? Nein. Indem Gott Neid, Hass und Zorn verdammt, will er, dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst, ihm Geduld, Frieden, Sanftmut, Barmherzigkeit und Freundlichkeit erweisen, Schaden, so viel uns möglich ist, von ihm abwenden und auch unseren Feinden Gutes tun. Meine Brüder und meine Schwestern, mit diesem Gebot innerhalb der 10 Gebote beginnt der Herr, Normen aufzustellen für unser Zusammenleben, und zwar in der Regel im Gemeinwesen. Wir hatten schon über das Gebot gehört, Vater und Mutter zu ehren, aber jetzt geht es allgemein um das Zusammenleben. Im ersten Teil ging es um unsere Beziehung zu Gott, jetzt zu unserem Nächsten. Es geht um Lebensgestaltungen in unserem Gemeinwesen. Leben und Tod, darum geht es heute. Als Nächstes kommt dran Ehe, dann Eigentum, du sollst nicht stehlen. Wahrheit, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, und dann die Begierde. Wir werden also jetzt in die Mitte des Gemeinwesens hineingestellt. Und es geht in diesem Gebot um, wir werden das noch sehen, um die Liebe zum Nächsten. Darauf zielt auch der Heidelberger Katechismus ab. Du sollst nicht töten. Was ist eigentlich töten? Was ist das eigentlich? Klar, wenn ich jemandem ein Messer zwischen die Rippen haue und er atmet dann nicht, dann ist er tot, dann habe ich ihn getötet. Und die Heilige Schrift sagt sehr deutlich, ja, das ist Töten. Und ein solcher Umgang mit unserem Nächsten, mit unserem Mitmenschen, das ist nicht erlaubt. Und im Prinzip ist das in keinem Gemeinwesen erlaubt, und wir könnten sagen, naja, das ist selbstverständlich. Töten ist ein Tabu. Und es ist ein Tabu, wenn wir daran kratzen, wenn wir dies aufweichen, dann gerät unser Zusammenleben ins Wanken. Das ist schon immer wieder im Gemeinwesen, in Gemeinwesen, in politischen Rechtssystemen, in Anführungsstrichen, so gewesen. Tertullian, ein Kirchenvater aus dem dritten Jahrhundert, Anfang drittes Jahrhunderts, der berichtet einmal, er schildert, wie das so zuging, damals in Karthago, wo er Christ war. Menschen, die ihre Kinder nicht mehr haben wollten, die stellten sie wenigstens vor die Tür von Christen, weil sie dann hoffen konnten, die werden sich um sie kümmern, das heißt, wir werden sie nicht töten. Aber wenn es da keine Christen gab, dann ließ man sein Kind töten, wenn man es nicht wollte oder wenn es behindert war oder wie auch immer. Wir hatten noch nicht vor allzu langer Zeit hier in unserem Land den Nationalsozialismus. Selbst in diesem Staat war es nicht ohne weiteres möglich, nicht Arier, wie die hießen, nicht zu töten. Aber es war leichter. Und wenn es geschah, dann wurde kein großes Aufhebens davon gemacht. Wir haben das auch in anderen Kulturkreisen, denken wir an den Islam, da macht man eine sehr scharfe Trennung zwischen denjenigen, die in der Umma dazugehören, in der Gemeinde, sage ich jetzt mal, in der islamischen Gemeinde. Die darf man auf keinen Fall töten, aber einen Nicht-Muslim, einen Ungläubigen, das ist statthaft. Und wenn man das in einem Attentat macht und dabei ruft, Allahu Akbar, dann kann man sogar ins Paradies kommen. Töten. Wenn wir uns genau umschauen in unserer Umgebung, ist das kein Tabu mehr. Aber gut, kommen wir jetzt mal zu uns. Meine Brüder und meine Schwestern, es war am 24. Juni dieses Jahres, da wurde in Brüssel der sogenannte Matic-Rapport oder ein Matic-Bericht angenommen und der erlaubte nicht nur Abtreibung, sondern er erklärte ausdrücklich, Abtreibung ist ein Menschenrecht. Da muss man erstmal drauf kommen. Die Bibel sagt jedenfalls, Abtreibung ist Töten. Das Auskratzen eines lebendigen Wesens aus der Gebärmutter, das ist Mord. Denn was sich dort in der Gebärmutter befindet, ist nicht irgendein abstraktes Schwangerschaftsgewebe, sondern wie sagt es zum Beispiel der Psalm, Psalm 139, du wobest mich in meiner Mutterleib. Mich, eine Person. Wenn wir also über Abtreibung sprechen und das, was in Brüssel vor wenigen Monaten geschehen ist, dann sprechen wir auch über das Gebot, du sollst nicht töten. Was sehen wir daran? Was beobachten wir daran? Wir konnten ja eine Weile uns in die Illusion hineinsteigern, naja, der erste Teil des Gebotes, wenn es um Gott geht, das kann man vergessen. Da kann man Gott vielleicht auch rausnehmen aus dem Grundgesetz. Da kann man vielleicht auch darüber reden, dass man nirgendwo mehr Kreuze aufrichten muss. Man könnte ja irgendjemanden damit vor den Kopf stoßen. Jetzt erleben wir, dass der eine Teil des Gebotes, der 10 Gebote, nämlich der erste Teil, nicht trennbar ist vom zweiten und der zweite nicht vom ersten. Noch ein Beispiel, über das im Augenblick diskutiert wird. Euthanasie. Oder wie man das sehr euphemistisch nennt, Sterbehilfe. Ja, es ist noch verboten, einem Menschen eine tödliche Injektion zu geben. Selbst wenn er darum bittet, aber die Grenze wackelt. Auch bei uns. In manchen Ländern ist das bereits erlaubt, etwa in den Niederlanden. Die Frage, die dann auftaucht, ist natürlich, aber wie ist das, wenn ich nicht direkt ihn töte, sondern wenn ich ihm das Gift auf den Nachttisch stelle und er es dann selbst nimmt. Ist das auch erlaubt oder wie ist das? Die Juristen streiten darüber. Warum ist Euthanasie eigentlich verboten, wenn der Betreffende doch sagt, ich will es? Warum eigentlich? Verachten wir da nicht den Willen des Menschen? Lieben, die Antwort lautet auch hier, dass das mit unserem Willen so eine Sache ist. Unser Wille ist manipulierbar. Er ist verdrehbar. Ganz einfaches Beispiel. Und ein Beispiel, was ich mir nicht ausgedacht habe, sondern was etwa in den Niederlanden zigmal vorkommt. Da ist, sagen wir, eine Frau, alte Frau, inkontinent. Jeden Morgen, wenn die Pflegerin kommt, muss das Bett neu bezogen werden und es stinkt schon. Und dann fängt die Pflegerin an zu sagen, ach wissen Sie, zwei Straßen weiter, da hat der, was weiß ich, Hans-Willi Müller gelebt. Der hat sich die Spritze geben lassen. Und das hört sie jeden Tag und sie ist natürlich beschämt angesichts ihrer gesundheitlichen Situation. Und dann merken wir schon, wie langsam der Druck, der Psychodruck wächst auf sie. Wenn in einer Gesellschaft nicht mehr es als Tabu gilt, du sollst nicht töten, dann gerät alles ins Wanken. Und dann kann man noch so sehr darüber sprechen, ich will das. Wir haben gelesen hier im Heidelberger Katechismus, der Mensch hat gar nicht das Recht dazu, sich selbst zu töten. Aber auch abgesehen davon, was ist hier dein Wille? So haben die Niederlande ihr Gesundheitssystem saniert, finanziell saniert. Nicht? Kann man machen. Eine Gesellschaft, für die das Tötungsverbot nicht mehr Tabu ist, wird zu einer am Profit orientierten Räuberbande. Das gab es schon früher. Rechenaufgaben in der nationalsozialistischen Zeit. Ein Behinderter kostet der Volksgemeinschaft täglich 100, sagen wir mal, Reichsmark. Und so ein Behinderter lebt 10 Jahre, rechne aus, was es der Volksgemeinschaft kostet. Und berücksichtige auch bitte die Schaltjahre. Es ist heute nicht mehr so, dass nur noch Gott verachtet wird, dass nur Gott noch aus dem Grundgesetz gestrichen wird, sondern auch die zweite Tafel des Gesetzes, sie gerät ins Wanken. Vergessen wir das nicht. Du sollst nicht töten, hat für unsere Gesellschaft existenzielle Bedeutung. Wenn wir das preisgeben, dann gerät auch die zweite Tafel ins Rutschen. Aber was wir eben gerade hier im Heidelberger Katechismus gelesen haben, das ist ja, dass Töten viel, viel eher beginnt, als dass wir einen Menschen ins Jenseits befördern. Es beginnt viel früher, als dass man ein menschliches Wesen aus der Gebärmutter kratzt, oder einen unnützen Esser eine tödliche Injektion verabreicht. Was ist Töten? Das war ja die Frage, die wir gestellt haben. Ich denke, dass wir alle die Stelle kennen aus dem Matthäus-Evangelium, aus der Bergpredigt, wo Jesus sagt, es ist schon das Gebot, du sollst nicht töten, übertreten worden, wenn du zu deinem Nächsten, zu deinem Bruder sagst, du Narr. Warum? Weil das Töten schon beginnt, wenn ich den anderen verachte. Im Jakobusbrief, in Jakobus Kapitel 3 lesen wir, wenn du einem anderen Menschen fluchst, tötest du ihn. Und Jakobus sagt auch gleich, was das bedeutet. Nämlich du verfluchst hier jemanden, der im Bild Gottes geschaffen ist. Der im Bild Gottes geschaffen ist. Jetzt noch einmal die Frage, was ist denn nun töten? Kurz zusammengefasst ist töten eine Person, einen Menschen zu einer Sache zu machen. Töten ist auch, mit einem Menschen umzugehen wie mit einer Sache. Oder sagen wir es umgekehrt, mit einem Menschen sachlich umzugehen. Töten ist, mit einem Menschen nicht so umzugehen, dass ich erkenne, er ist im Bild Gottes geschaffen. Darum ist es auch klar, was das Gegenteil ist vom Töten. Das ist nicht ihn tolerieren, ihn irgendwie akzeptieren, sondern wie sagt es der Heidelberger Katechismus, es ist ihn lieben. Es ist für ihn da zu sein. Das Gebot, du sollst nicht töten, heißt, du sollst deinen Nächsten lieben. Nicht, die Gebote sind ja alle, das ist uns sicher schon aufgefallen, bei den 10 Geboten vielfach negativ formuliert. Ja, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen und so weiter. Nicht alle, aber sehr viele. Aber in allen diesen Geboten wird eine Ordnung geschützt. Du sollst nicht töten, meint also auch, du sollst das Leben deines Nächsten erhalten. Genauso ist es auch im Heidelberger Katechismus ausgelegt und Jesus auch in der Bergpredigt. Das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, schützt die Ordnung der Ehe. In jeder Weise. Das Gebot, du sollst nicht stehlen, schützt das Eigentum. Das Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, schützt den guten Ruf des anderen. Es sind Lebensordnungen und wenn wir die verachten, leben wir nicht zusammen, können wir nicht zusammenleben. Werden wir mal konkret. Das heißt sehr deutlich, dass niemand in deinem Leben dir gegen deinen Willen eine Injektion geben darf. mRNA-Injektion oder was auch immer. Denn das Leben, der Leib, er gehört nicht der Gesellschaft. Er ist nicht kollektiviert, sondern er gehört Gott. Und das heißt, du bist gegenüber Gott dafür verantwortlich. Das Gebot, du sollst nicht töten, heißt positiv gewendet, also du sollst deinen Nächsten lieben. Aber genau hier haben wir festzustellen, das können wir nicht. Wir können herum sentimentalisieren, aber wir können nicht lieben. Jedenfalls nicht so, wie es die Heilige Schrift sagt. Wir können uns in eine Illusion auch hineinsteigern, etwa bei Facebook, und möglichst viele Likes sammeln und uns einbilden, wir haben aber viele Freunde, viele, die uns lieben. Ich sage dir, das ist eine Illusion. Was meint denn Liebe? Liebe meint, sich zu richten auf das Herz des anderen. Es meint wirklich du, das Du zu suchen, die Person. Das meint, so sagt es Johannes einmal auch, bereit sein, sich für den anderen zu opfern. Das ist Liebe. Und bei dieser Liebe, und das sagt auch der Heidelberger Katechismus uns auch, wir werden es gleich nochmal lesen, sagt auch, dass Liebe und Recht oder Liebe und Gerechtigkeit keine Gegensätze sind. Das denkt man ja auch oft, nicht? Wenn das Gesetz, wenn die Gerechtigkeit weggelassen ist, dann ist nicht die heile Welt. Jesus sagt einmal in Matthäus 24, dass die Gesetzlosigkeit zunimmt. Und dann geht es nicht weiter und dann wird die Liebe zu seiner wahren Glut sich entfalten, sondern Jesus sagt genau das Gegenteil. Es wird die Liebe in den vielen erkalten. Und daran sehen wir schon, Liebe und Recht ist kein Gegensatz, nicht in der Bibel. Vielleicht heute in unserer romantischen, sentimentalen Zeit. Schlagt mal bitte auf, 3. Mose Kapitel 19. 3. Mose Kapitel 19. Diese Stelle wird öfters hier gelesen im Gottesdienst als Gesetzeslesung. Und zwar immer, weil es hinzielt auf das Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aber ich möchte jetzt einmal darauf unsere Aufmerksamkeit lenken, wie ist das inhaltlich gefüllt zu lieben? Im 3. Mose 19, ich lese mal ab Vers 15. Ihr sollt keine Ungerechtigkeit begehen im Gericht. Du sollst weder die Person des Geringen ansehen, noch die Person des Großen ehren, sondern du sollst deinen Nächsten gerecht richten. Du sollst nicht als Verleumder umhergehen unter deinem Volk. Du sollst auch nicht auftreten gegen das Blut deines Nächsten. Ich bin der Herr. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, dass du nicht seinetwegen Schuld tragen musst. Du sollst nicht Rache üben, noch Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern du sollst, und jetzt kommt's, deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ich bin der Herr. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist sozusagen die Quintessenz. Jetzt achten wir mal auf alles, was davor steht, unmittelbar davor. Da geht es darum, dass nicht das Gericht abgeschafft wird, sondern dass dort gerecht gerichtet wird, dass dort Recht gesprochen wird. Und haben wir auch genau hingehört, was hier gesagt ist? Zur Liebe gehört auch, deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen. Es ist keine Liebe, wenn Eltern ihre Kinder nicht erziehen. Es ist keine Liebe, wenn sie alles laufen lassen. Es ist grausam. Es ist keine Liebe, wenn ein Staat Unrecht akzeptiert. Es ist gut, wenn wir entsprechende Instanzen haben, die für Recht, für Gerechtigkeit in einem Staat halbwegs sorgen, kriegen die nie vollständig hin, ist klar. Aber wenigstens es versuchen. Es ist gut, es ist richtig, wenn ein Lehrer auch mal streng ist. Toleranz, oder nehmen wir noch ein Fremdwort, Permissivität, wenn ich alles laufen lasse, im Sinne von Leben und Leben lassen, ist nicht die Liebe, die die Heilige Schrift meint. Es kann nämlich auch bedeuten, dass ich so den anderen ins Verderben rennen lasse. Liebe und Gerechtigkeit gehören in der Heiligen Schrift zusammen. Heute nicht. Ja, wie heute, dass der Begriff Liebe verwendet wird, das ist falsch. Liebe und Recht gehören zusammen. Nicht? Klar, das stört uns. Nicht oft sagen wir vielleicht, diejenigen, die in einer Familie oder in einer Schulklasse, in einer Gemeinde, auch im Staat versuchen, Recht, Gerechtigkeit aufzurichten, die beschneiden mich doch in meinem Leben. Das ist ein großes Missverständnis. Denn die Liebe des sechsten Gebotes ist eine Liebe, noch einmal, in der Liebe und Gerechtigkeit und Recht einander nicht widersprechen. Drehen wir die Frage noch einmal um. Fragen wir nicht, was ist töten, sondern was heißt eigentlich leben? Und leben in der Heiligen Schrift meint nicht nur, dass unser Blut weiter durch unsere Adern fließen kann. Das auch, ja. Aber leben meint auch, Gemeinschaft zu haben mit anderen Menschen, Kontakte zu haben. Einen Kreis von Freunden, Bekannten zu haben und mit denen anständig umzugehen. Tod ist in diesem Sinn auch das Gegenteil davon, dass wir von unseren, oder eben töten meint dann auch, dass wir von unseren Wurzeln abgeschnitten sind. Denkt etwa an Lukas Kapitel 15, das bekannte Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da sagt der Vater bei einem Augenblick, dieser mein Sohn war tot. Dieser mein Sohn war tot. Natürlich war der nicht tot, das wusste der Vater auch. Aber er war abgeschnitten von der Wurzel des Lebens. Von daher meint, du sollst nicht töten, keineswegs nur, dass man einem anderen, ich sag mal, die Atmung abdreht. Es heißt auch nicht nur, dass du ihn nicht verachten sollst, sondern umgekehrt. Du hast ihn dann schon getötet, wenn du ihm nicht das Leben gönnst. Frage heute Mittag. Gönne ich meiner Frau, meinem Mann zu leben? Gönne ich es ihm wirklich? Und zwar auch in ihrer schöpfungsgemäßen Eigenheit. Seht, das ist in einer Ehe kein Gleichheitsdenken, kein Egalitätsdenken, kein Genderdenken, kein Feminismus, sondern in aller Unterschiedlichkeit, auch in der charakterlichen Unterschied zwischen Mann und Frau. Will ich für meine Frau, will ich für meinen Mann, will ich für meinen Nächsten wirklich das Leben? Und übrigens, Jesus sagt in der Bergpredigt, auch für meinen Feind? Liebe heißt übrigens nicht, dass ich mich jedem gegenüber gleich verhalte. Ich verhalte mich gegenüber meiner Frau anders, als ich mich früher gegenüber meinen Kindern verhielt. Gegenüber meinen Kindern verhalte ich mich anders als gegenüber anderen Menschen. Als meine Kinder klein waren, da konnten sie zu mir kommen und sagen, Papa, mach mir mal die Schuhe zu. Kann jeder kommen. Aber meine Kinder durften kommen. Das heißt, die Liebe zeigt sich in verschiedenen Ebenen. Und beim Staat zeigt sie sich auch darin, ich weise darauf hin, darum hat der Staat den Auftrag, durch seine Rechtsordnung das Töten zu verhindern. Das heißt, er hat die Schwertgewalt, um das Gebot durchzusetzen, du sollst nicht töten. Solange wir einen Staat haben, in dem das noch geschieht, danken wir Gott. Wenn Eltern noch ihre Kinder erziehen, ist das gut. Wenn sie es nicht mehr tun, dann zerfällt die Gemeinschaft. Dann zerfällt das Gemeinwesen. Frage, wir waren eben gerade bei der Ehe. Will ich das Leben meines Arbeitskollegen, meines Klassenkameraden wirklich erhalten? Ihr merkt, es geht um mehr als um Liberalismus, um ein Leben und Leben lassen, nebeneinander herleben. Liebe meint hier, ihm das Leben zu gönnen. Und erst dann ist das Gebot, du sollst nicht töten, erfüllt. Hier gibt es Kreise noch einmal, meine Familie, meine Gemeinde, übrigens auch mein Volk. Die Bibel kennt keinen utopischen Universalismus, wie er uns heute verbreitet wird. Die Bibel macht hier Unterscheidungen. Sie denkt in Ordnungen. Heute meint Liebe Auflösung der Ordnungen, der Rechtsordnungen. Homosexualität, wenn die beiden sich lieben, warum nicht? Nein, das ist keine Liebe im Neuen Testament. Wenn Eltern ihren Kindern die andere Backe hinhalten, wie es in der Bergpredigt heißt, ist das keine Liebe. Denn sie haben einen Auftrag an sie, Recht, Gerechtigkeit durchzusetzen. Erst dann erfüllt sich das, was Liebe ist. Noch einmal, leben und leben lassen, wie wir gerne heute in dieser Welt miteinander umgehen, ist im Sinn des Neuen Testamentes keine Liebe, auch des Alten Testamentes nicht. Jede Aufweichung des Rechts, der Wahrheit, ist keine Liebe. Die Liebe freut sich mit der Wahrheit, sagt Paulus in 1. Korinther 13. Permissivität ist Gleichgültigkeit. Und so kann ich einen Menschen töten. Es ist auf jeden Fall keine Liebe. Und auch Pazifismus bereitet immer den nächsten Krieg vor. Die Liebe des sechsten Gebotes ist eine Liebe, die die Erfüllung der Gerechtigkeit Gottes ersehnt. Und darum kann Liebe niemals getrennt werden vom Recht. Und wenn wir jetzt noch einmal hineinschauen in das, was der Heidelberger Katechismus sagt, dann ist es vielleicht deutlicher. Nicht, da steht zunächst, ich soll meinem Nächsten weder mit Gedanken noch mit Worten oder Gebärden, erst recht nicht mit der Tat, auch nicht mit der Hilfe anderer schmähen, hassen, beleidigen oder töten. Aber schon mit Schmähen, verachten, geht nicht. Ist verboten durch das Gebot, du sollst nicht töten. Die nächste Frage, Frage 106, redet dieses Gebot allein vom Töten? Nein, es geht um ganz andere Sachen. Neid, Hass, Zorn, Rachgier. Du darfst es nicht. Denn dieser andere ist im Bild Gottes geschaffen. Der Staat hat das Recht, hat sogar die Aufgabe, eine gewisse Ordnung in unserem Zusammenleben zu haben. Und dafür hat er auch die Schwertgewalt, wie Paulus in Römer 13 sagt. Aber nur dafür. Und dann die nächste Frage, haben wir das Gebot schon erfüllt, wenn wir unseren Nächsten nicht töten? Antwort, nein. Du hast es erst erfüllt. Denk nochmal daran, was wir sagten über die Ordnungen. Das Gebot, du sollst nicht töten, schützt das Leben, will das Leben des anderen, gönnt das Leben dem anderen. Und wir haben es erst erfüllt, wenn wir auch für den anderen einstehen. Jesus sagt, bis hin zu unserem Feind. Ja, bis hin zu unserem Feind. Du sollst deinen Feind lieben.